D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Schönen guten Abend, hier ist die Redaktionskonferenz am Dienstagabend. Und Pascal, möchtest du auch schon mal was sagen?
Ja.
Zu unseren lieben Hörern, vielleicht guten Abend oder
guten
so.
Guten Abend, ich denke schon nur an Steak gerade.
Wir wollen ja höflich sein, ja, du denkst an Steak. Heute ist ja Welt-Vegan-Tag und wir haben vorhin nochmal überlegt, was schmeckt uns besonders gut an veganen Produkten, wovon sind wir nicht so richtig Fan. Ich muss sagen, diese ganzen ja veganen Schnitzel, Würstchen, Bolognese, weiß nicht, da kann ich... komme ich irgendwie nicht so richtig drauf klar. Ist mir, weiß nicht, meistens auch so mit diesen vorgewürzten Sachen, ist nicht so richtig meins. Bei dir, Pascal?
Ja, ist okay, aber wäre jetzt auch nicht mein Wunschessen.
Aber
ja.
Ich habe jetzt mal Lupinen-Joghurt gegessen. Lupinen-Joghurt, der hat mir sehr gut geschmeckt. So, Welt-Vegan-Tag, das ist heute für uns einfach mal der Anlass, um zu gucken, ist dieses Vegan-Ding jetzt einfach nur mal so ein Trend oder steckt da noch viel mehr dahinter im Sinne von Geschichte? Also welche Geschichte hat das vegane Leben? Und das gibt es natürlich nicht erst seit 5 oder 10 Jahren, sondern schon viel, viel länger. Wir haben das mal ein bisschen aufgedröselt für euch und wir werden es euch gleich hier präsentieren. Mein Name ist Sonja Meschkat, Pascal Fischer und ich sagen schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Heute, wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, ist Welt-Vegan-Tag. Und ich habe an diesem Tag eigentlich nur einen einzigen Wunsch, nämlich, dass wir alle mal wieder ein bisschen entspannter werden, wenn es ums Thema Essen geht. Also, dass die Fleischesser den Vegetariern und den Veganern nicht ständig vorwerfen, dass sie so moralapostelig unterwegs sind und dass die Vegetarier und Veganer den Fleischessern nicht ständig vorhalten, wie unmoralisch sie handeln. Ich glaube, unterm Strich bringt das wahrscheinlich mehr und ich bin mir auch ganz sicher, ihr könnt das. Ich weiß das. Ihr müsst das nur wollen. Und wir wollen heute am Welt-Vegan-Tag wissen, ist dieses ganze Vegan-Sein wirklich nur hip oder unterm Strich schon eine richtig alte Kiste? Johannes Döbbelt klärt euch auf.
Eines hatten die Veganer und Vegetarier im alten Griechenland mit denen von heute gemeinsam. Sie waren überdurchschnittlich gut gebildet und eher in den oberen Schichten zu finden. Der Philosoph Pythagoras war einer der ganz frühen Fleischverschmäher. Um Tierwohl, gesunde Ernährung oder den Klimawandel ging es Pythagoras dabei allerdings nicht. Er gehörte der religiösen Gemeinschaft der Orphiker an und die glaubten daran, dass man als Tier wiedergeboren werden kann. Und wer will schon gern im nächsten Leben als Braten auf dem Teller landen? Pythagoras schrieb:
Alles, was der Mensch den Tieren antut, kommt auf den Menschen zurück.
Pythagoras und seine antiken Vegetarierkollegen hatten allerdings kein gutes Image. Sie galten eher als Randgruppe und wurden bespöttelt. Nach der Antike wurde es in Europa erstmal eine ganze Weile still um den Fleischverzicht. Es gab zwar einige Vegetarier-Promis wie Leonardo da Vinci, doch im Mittelalter und der frühen Neuzeit war Vegetarismus kein großes Thema. Das änderte sich erst wieder im 19. Jahrhundert, erklärt Sebastian Joy, selbst Veganer und Geschäftsführer des Vegetarierbundes.
Im 19. Jahrhundert kam die ganze vegetarische Bewegung stark aus der sogenannten Lebensreformbewegung, also auch da, wo beispielsweise die Reformhäuser entstanden sind. Und da war das alles noch relativ stark aufgeladen mit, dass die Leute eben ganz natürlich gelebt haben. Sie haben irgendwie keinen Zucker gegessen oder keinen Alkohol getrunken. Also viele Themen kamen da zusammen. Es ging also nicht nur rein ums Vegetarische, sondern eben um eine natürliche Lebensweise.
In England und in den USA predigten außerdem religiöse Fundamentalisten den Vegetarismus. Fleisch, Alkohol und Sex waren Sünde. Pflanzliche Kost und Enthaltsamkeit die Lösung. Wer vegetarisch lebte, galt zwar als fromm und rein, Mainstream war er damit aber noch lange nicht. Schon 1892 wurde in Leipzig der Deutsche Vegetarierbund gegründet. Doch zwischen Vegetariern und Menschen, die gar keine tierischen Produkte essen, wurde damals noch nicht groß unterschieden. Erst 1944 erfand der Brite Donald Watson ein neues Wort. Vom englischen Vegetarian nahm er die ersten 3 und die letzten beiden Buchstaben und machte daraus vegan. Wie Donald Watson selbst zum Veganer geworden war, erzählte er im Alter von 92 Jahren in einem Interview.
Ich erinnere mich noch gut daran, wie mein Onkel George auf seinem Bauernhof ein Schwein schlachtete. Auch daran, wie das Schwein schrie. Und was mich neben der ganzen Situation schockierte, war, dass mein hochgeschätzter Onkel dabei mitmachte. Ich musste für mich alles neu bewerten und kam zu dem Schluss, dieser scheinbar idyllische Bauernhof war nichts anderes als ein Todestrakt.
1944 gründete Donald Watson in England den ersten Veganerverein, die Vegan Society. In Deutschland ging es nach dem Krieg nicht besonders vegan zu. Die 60er Jahre waren Wirtschaftswunderzeit. Fleischessen war ein Zeichen des neuen Wohlstands.
Je mehr man Geld man wieder hatte nach dem Krieg, sozusagen, desto höher ist der Fleischkonsum gestiegen. Das heißt, die Vegetarier haben da nicht so ganz reingepasst. Und die Veganer, das fand man zu der Zeit also auch noch verwunderlicher. Weil ja auch gerade nach dem Krieg, da sollte man ja auch möglichst viel essen. Falls nochmal wieder ein Krieg kommt oder so, dann lieber ein bisschen aufstocken.
Vegetarische Ernährung galt eher als Schonkost für Kranke oder eben für Ökospinner mit ungepflegten Frisuren. Doch in den 70er und 80er Jahren wandelte sich das Ganze auch langsam. Die Tierrechtsbewegung setzte sich gegen Massentierhaltung ein und den Deutschen fiel auf, dass sie immer dicker wurden. Obst, Gemüse und eine gesunde Ernährung wurden wichtiger. Doch dass Menschen auch auf Milch, Eier und andere tierische Produkte verzichten, das war immer noch selten.
Das Vegane ist aber wirklich eigentlich in Deutschland erst so in den letzten 10, 15 Jahren hat das wirklich an Fahrt aufgenommen.
Nach Schätzungen des Vegetarierbundes gibt es in Deutschland heute rund 900.000 Veganer. Damit gibt es natürlich immer noch sehr viel mehr Fleisch-, Butter- oder Käseesser. Und die sind manchmal auch genervt von Veganern, die sie missionieren wollen. Aber veganes Essen ist längst fast überall angekommen. Berlin oder Hamburg ohne vegane Restaurants? Nicht vorstellbar. Heute muss man sich eher dafür rechtfertigen, wenn man sich noch jeden Tag Wurst, Schnitzel und Koteletts reinhaut. Die Zukunft sieht Sebastian Joy vom Vegetarierbund noch deutlich veganer als heute. Viele Zahlen sprechen dafür, meint er. Mehr Veganer, mehr vegane Produkte im Supermarkt, mehr Probleme durch den Klimawandel, der auch durch den Fleischkonsum befeuert wird. Und vielleicht sieht man auch an veganen Kochbüchern, was die Zukunft noch so bringen wird.
Im Jahr 2010 sind insgesamt 3 vegane Kochbücher erschienen. Im Jahr 2013, also nur 3 Jahre später, waren es dann schon 50 vegane Kochbücher. Und dieses Jahr, 2016, sind es über 200 vegane Kochbücher.
Passend zum Welt-Vegan-Tag. Vegan ist gar kein neuer Trend, gibt schon sehr, sehr lange. Wie lange, hat euch Johannes Döbbelt erklärt.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Zum ersten Mal seit 2 Jahren soll es irakischen Truppen gelungen sein, in die umkämpfte Stadt Mosul einzudringen. Das ist die Stadt, die von der Terrormiliz Islamischer Staat besetzt wird. Es ist die Rede von heftigen Kämpfen. Mehr zur Situation weiß Björn Blaschke, ARD-Korrespondent in Kairo. Björn, was ist denn bis jetzt bekannt über diesen Angriff der irakischen Truppen?
Naja, man hat gestern schon mal gemeldet, dass man nahe der Ortschaft Gökçeali sei. Gökçeali, das ist tatsächlich die letzte Ortschaft vor der Stadtgrenze zu Mosul hinein. Und dann ist es eben heute gelungen, über diese Stadtgrenze hinwegzukommen und ein Industriegebiet anzugreifen. Dort hat es heftige Widerwehr gegeben, also Widerstand von Seiten der Islamisten, die da eben bekämpft werden sollen. Es hat Selbstmordattentate offensichtlich gegeben oder den Versuch von Selbstmordattentaten. Die konnten offensichtlich zurückgeschlagen werden. Und dann sind aber die Kämpfe heute Abend zum Erliegen gekommen, weil, wie es heißt, ein relativ starker Sandsturm aufgetaucht ist und dann nur noch die Sichtweite 100 Meter betraf. Und dann hat man gesagt, okay, wir stoppen das Ganze jetzt erstmal. Das heißt, dieser Angriff ist tatsächlich erfolgreich. Man ist über die Stadtgrenze hinweggekommen, aber dann gestoppt worden durch eine Naturgewalt. Und bei allem muss man sowieso sagen, es ist erst der Anfang. Das heißt, bisher sind immer noch sehr viele Dörfer rund um Mosul vom IS offensichtlich zu befreien. Und erst wenn die befreit sind, wird man tatsächlich in die Stadt hineingehen. So heißt es zumindest aus dem Irak.
Das heißt, eine vollständige Einnahme von Mosul ist doch noch ein bisschen entfernt.
Ja, ich glaube schon. Also man muss sich klar machen, Mosul hat immer noch 1.200.000, 1.500.000 Einwohner. Das heißt, wir sprechen von einer Größenordnung von Köln ungefähr. Und bis man diese Stadt komplett eingenommen haben kann, wird es einfach dauern, zumal man auf diverse Überraschungen gefasst sein muss in Mosul. Man hat in den Außenbezirken, die vorher durchkämpft worden sind, haben wir gesehen, ich war bis vor kurzem noch da, dass da Schächte gegraben begraben worden sind mit Tunnelsystemen. Und mit sowas muss man natürlich auch in Mosul rechnen. Also Tunnelsystem, aus dem plötzlich selbst ein Attentäter, Scharfschützen oder sonst wer herausschießen kann. Und das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Das heißt, ich glaube, es wird noch relativ lange dauern. Aber der IS ist bisher immer für Überraschungen gut gewesen. Vielleicht ist es auch so, dass er sich plötzlich zurückzieht, um an ganz anderer Stelle wieder aufzuploppen. Das ist schwer zu sagen.
Jetzt gilt Mosul ja allgemein so als letzter Rückzugsort des sogenannten Islamischen Staats im Irak. Was erwarten die Streitkräfte denn, wenn sie es tatsächlich schaffen, diese Stadt einzunehmen?
Na, ich glaube, es hängt noch so ein bisschen davon ab, wie man es tatsächlich schafft, Mosul abzuriegeln. Also es war in den vergangenen Tagen immer davon die Rede, dass man die Westflanke freilässt. Also heute ist es so gewesen, dass die Truppen von Osten vorgerückt sind, also von irakisch-Kurdistan auskommt. Dann dringen auch Einheiten von Süden vor und von Norden. Aber die Westflanke, also alles, was in Richtung Syrien offen war auch tatsächlich offen, sodass da Kämpfe abhauen konnten. Jetzt haben vor 2 Tagen angefangen, Milizen diese Westflanke zuzumachen. Und die Frage ist jetzt also, haben schon IS-Kämpfer die Stadt in größerer Zahl verlassen Richtung Syrien oder graben sie sich da ein? Das ist alles nicht ganz klar und insofern ist auch nicht klar, wie die Taktik sein wird beim Vorrücken jetzt der irakischen Streitkräfte, also einem Konglomerat von Milizen und der irakischen Armee.
Gibt es eigentlich Informationen darüber, wie es der Bevölkerung in der Stadt geht?
Gibt es, allerdings finde ich die nicht allzu klar. Also die Vereinten Nationen sprechen zum Beispiel davon, dass der IS oder die IS-Terroristen sehr viele menschliche Schutzschilde genommen haben. Also wann immer Dörfer geräumt worden sind, sagen wir in Richtung irakisch-Kurdistan, haben IS-Kämpfer Geiseln mitgenommen. Diese Geiseln haben sie tatsächlich vor sich her geschoben, sodass sie nicht bombardiert werden konnten oder aus der Luft beschossen werden konnten. Das heißt, das ist ein Teil der Zivilbevölkerung, die da ist. Dann gibt es andere Teile, die auch es geschafft haben, offensichtlich zu fliehen. Man spricht von 17.500 bis 18.000 Menschen, die aus den Außenbezirken von Mosul in Richtung irakisch-Kurdistan gegangen sind. Und dann gibt es eben auch Leute, die sich in den eigenen Häusern verstecken oder versuchen zumindest sich zu verstecken vor dem IS genauso, aber auch eben wie vor den Angriffen aus der Luft, die ja auch geflogen werden von der Anti-IS-Koalition.
Zum ersten Mal seit 2 Jahren ist es irakischen Truppen gelungen, in die umkämpfte Stadt Mosul einzudringen. Aktuelle Informationen waren das von ARD-Korrespondenten in Kairo, Björn Blaschke.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Pascal, ich bin so froh, dass es dich gibt, denn so können wir alle immer jeden Tag was Neues dazulernen. Ja, du lachst. Ich wusste jetzt nur wegen dir, dass es das überhaupt gibt. Quarter-Life Crisis kannte ich vorher nicht. Wenn euch das jetzt vielleicht ähnlich geht, dann müsst ihr nicht erschrecken. Es ist nicht schlimm, wenn ihr das nicht wusstet. Ich erkläre es auch gerne, was das ist. Quarter-Life Crisis, das ist so die erste Krise, die man so hat, meistens, wenn man so um die 25 Jahre alt ist. Also Studium ist gerade zu Ende, ne? Oder ihr seid irgendwie kurz davor und dann geht die Suche nach einem Job los. Aber ihr wisst eben auch noch nicht so richtig genau, was soll das denn mal werden? Und mit der Beziehung klappt es irgendwie auch nicht oder ihr habt erst gar keine. Ja, das ist dann alles insgesamt eher unerfreulich. Eine junge Frau, 25 Jahre alt, aus L.A., dichtet jetzt auf Instagram über die Krise ihres eigenen Lebens. Pascal, wer ist die Frau, die diese Quarter-Life-Crisis-Poesie verfasst?
Das ist die Künstlerin Samantha Jane, die kommt aus New York, wohnt jetzt in L.A., ist Schauspielerin, vor allem aber auch Illustratorin und Autorin, also alles Städte und Berufe, in denen man sich wirklich durchschlagen muss. Und diese Berufe helfen aber natürlich ihrem Projekt sehr.
Weil? Was schreibt die so?
Also die malt dann so Instagram-Sachen und postet das. Da sind so kleine Mini-Gedichte drin. Zum Beispiel, my friend has a baby and owns a boutique. I just bought a cactus. It died in a week. Tja, alle anderen haben Kinder oder Boutiquen und ihr ist einfach nur der Kaktus abgekratzt. Mhm. Oder our first date was magic. The next was okay. I texted for thirds, but he ghosted away.
Oh.
Also 2 Dates, gut bis magisch und dann wird sie geghostet. Finde ich sehr zeitgemäß und auch rhythmisch korrekt. Auf Instagram gibt's das oder auch auf ihrer Website quarterlifepoetry.com. Geil sind da auch die Videos, die es gibt. So Kleinode fast schon. Ja, da sitzt eine Frau, jung, aber spät im Büro und stellt sich so stumm die Fragen in ihrem Kopf, ob so Präsentationen alles sind im Leben. Und dann unterbricht sie so ein Kollege mit den Worten, It's Pizza Day. Das sagt doch alles, oder?
Das gefällt dir, ist dein Humor, ne?
Ja.
Ja, auf jeden Fall.
Ist nicht Humor, das ist Drama.
Und warum macht Samantha das?
Ja, in Interviews hat sie verraten, sie war selbst total frustriert. Gleichzeitig will sie aber anderen in der Quarter-Life-Crisis Mut machen. Man vergleiche sich immer nur mit den Erfolgreichen und sei dann niedergeschlagen. Dabei habe man selbst eigentlich das ganze Leben noch vor sich.
Ja, lasst euch also trösten von der Instagram-Poesie. Wenn ihr die nochmal nachlesen oder auch ein bisschen nachgucken wollt, dann sucht doch einfach mal nach Samantha Jane, Jane mit Y.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Nein, das ist keine Postillon-Meldung, lieber Wolfgang Jaumann, auch wenn du das so vermutet hast auf unserer Facebook-Seite. Die GEMA und YouTube, die haben sich wirklich geeinigt, nach jahrelangem Gezeter und Gestreite. Es gibt keine Sperre mehr für die Musikvideos, dieses rote Warnschild, was wir alle hassen. Das ist auch fort, genauso wie dieser Satz hier. Dieses Video ist in Deutschland nicht verfügbar, weil es möglicherweise Musik enthält, für die die erforderlichen Rechte von der GEMA nicht eingeräumt wurden. Ja, die Reaktionen dazu im Netz sind zum allergrößten Teil positiv. Trotzdem gibt es natürlich noch ein paar Fragen, auch von euch, die noch ungeklärt sind. Und wir wollen mal versuchen, das ein bisschen zu ordnen und natürlich auch ein paar Antworten zu geben. Und zwar mit unserem Netzreporter Michael Gessert. Michael, es gab einen Kommentar auf unserer Facebook-Seite von Flo Abitz. Der hat geschrieben, was passiert denn eigentlich mit den YouTubern? Müssen die jetzt vielleicht an YouTube zahlen, wenn sie GEMA-lizenzierte Stücke in ihren Videos verwenden? Wie sieht's aus?
Ja, nee, das auf gar keinen Fall. Also an YouTube zahlen ganz bestimmt nicht, weil die haben ja ein anderes Geschäftsmodell. Die andere Frage wäre nur, müssen die User an die GEMA zahlen? Aber auch da kann ich Entwarnung geben mit der jetzigen Einigung. Das ist eine richtige Lizenzierung. Habe ich noch mit der Pressesprecherin von der GEMA vorhin ausdrücklich geklärt. Also User, die jetzt das GEMA-Repertoire verwenden in ihren Clips, die sie selbst machen, die sind auf der sicheren Seite. Die müssen nur noch aufpassen, dass sie nicht noch vielleicht irgendwelche anderen Rechte verletzen. Das könnten mitwirkenden Rechte sein. Das könnten auch, wenn sie selbst wieder filmen, Ausschnitte weiterverwenden, könnten das auch Rechte von diesen Herstellern sein.
Gut, aber wenn sich ein YouTuber hinsetzt und hat das einfach mit einer GEMA-lizenzierten Musik unterlegt, dann ist alles prima.
Genau, die kann man ja auf der Website von der GEMA nachgucken, ob das im Katalog ist. Und wenn es drin ist, dann ist alles Palette jetzt.
Dann gab es noch einen Kommentar auf Facebook, und zwar bei Chip von Andreas Kaschensky. Der hat sich nochmal Gedanken darüber gemacht zum Thema Geoblocking. Also wie viele Videos sind denn weiterhin gesperrt? Und zwar eben genau deswegen. Kann man das sagen? Und wo wird im Endeffekt dann der Unterschied gemacht? Beziehungsweise warum wird überhaupt noch per Geoblocking gesperrt?
Ja, da muss man sagen, das sind einfach zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Was jetzt eben geändert worden ist oder wo man sich jetzt geeinigt hat, was man lizenziert hat, das ist eben wirklich die Musik, der Inhalt, der Kataloginhalt von der GEMA. Um den allein geht es. Da ist die Übereinkunft eben erzielt worden und zwar für den Bereich eben Deutschland, Österreich und Schweiz. Da ist alles Paletti, aber alle weiteren Rechte, die irgendwo bestehen können. Sagen wir mal, wenn ein amerikanischer Produzent oder jemand, der was hochlädt in Amerika, wenn der dann die Rechte nur für die USA hat, dann wird er weiterhin den Geobereich so angeben und dann wird das weiterhin bei uns dazu führen, dass wir das dann eben mit Geoblocking nicht mehr sehen können. Es gibt ja eben unzählige andere Rechte, Urheberrechte, Leistungsschutzrechte eben, die mit der GEMA gar nichts zu tun haben. Und da wird sich leider auch nichts dran ändern.
Das heißt, da würde man im Zweifelsfall dann doch wieder dieses rote Schildchen sehen und ein anderes.
Das war ja das GEMA-Schildchen. Also das werden wir dann hoffentlich nicht mehr zu sehen kriegen, aber dann wird das eben eine andere Mitteilung geben, das ist nicht abrufbar und dann bleibt also wie bisher, bleibt bestenfalls der Trick eben praktisch dieses Geoblocking auszuhebeln. Mittlerweile gibt es ja den Browser Opera, da ist ja ein eingebautes VPN drin, wo man dann auch einen Standort in den USA vortäuschen kann.
Kleiner Tipp. Ganz unauffällig. Dann sag uns noch, Michael, wie hoch fällt denn die GEMA-Gebühr aus? Also es gibt ja schon Berichte darüber, dass diese Gebühr unter der normalen Gebühr liegen soll. Kannst du dazu schon was sagen?
Ja, da kann ich sozusagen offiziell nichts zu sagen, weil nämlich in diesem Punkt die Vertragsparteien da stillschweigend vereinbart haben. Also ganz klarer Fall, die mauern da beide so ein bisschen. Nach alledem, was man aber liest und was man so hört, dürfte eben die Vergütung deutlich unterhalb des Regeltarifes liegen, den die GEMA eigentlich haben wollte, den sie eigentlich vorgesehen hat für die ganze Sache. Und das war ja eigentlich auch immer der Kernpunkt des Streites. YouTube hat immer gesagt, wir wollen ja was zahlen, aber wir wollen irgendwie prozentual zu den Werbeeinnahmen was zahlen. Und die GEMA hat gesagt, wir haben unseren Katalog, das wird jetzt durchgezogen. Also es pfeifen die Spatzen von den Dächern, dass das ein bisschen anders gelaufen ist, dass da ein Deal stattgefunden hat. Es kursiert auch mittlerweile im Netz die E-Mail der GEMA an ihre Mitglieder. Und da steht auch sowas Interessantes drin. Das ist übrigens eigentlich auch Stillschweigen, diese E-Mail, aber die kursiert nun mal, deswegen kann ich es auch sagen. Da steht also was drin, dass praktisch Gegenstand eben dieser Ausschüttung die Werbeeinnahmen und eben die Abo-Einnahmen von YouTube sein dürften. Das heißt also, meiner Einschätzung nach ist das so gelaufen, dass im Grunde genommen YouTube sich mit seinem Modell durchgesetzt hat. Aber eben natürlich die gute Sache dabei ist, es zahlt ja auch rückwirkend Sachen praktisch ab 2009 nach. Das heißt also, da wird jetzt ein erheblicher Batzen Geld fließen und da wird auch erheblich was ankommen bei den Urhebern.
Und zu guter Letzt wollen wir noch wissen, ist das jetzt ein YouTube-GEMA-Exklusiv-Ding? Das heißt, hat das auch irgendeine Auswirkung? Bedeutet das irgendwas für andere Dienstanbieter?
Ja, da muss man ganz klar sagen, das wird da keine Rechtssicherheit geben aufgrund dieser Einigung jetzt. Gerade deswegen, weil es eben Stillschweigen vereinbart worden ist und weil das offensichtlich nicht der normale Weg gelaufen ist, der eben eigentlich vorgesehen war. Das heißt also, für andere Anbieter bringt das gar nicht viel. Aber vielleicht, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt bei dem Gespräch vorhin mit der Pressesprecherin, dass dann noch in den nächsten Tagen vielleicht noch ein paar Details mehr zukommen werden zu dieser Einigung. Man muss einfach sagen, Rechtssicherheit für andere gibt es da nicht. Aber eigentlich für alle anderen User, für uns hier, ist es, glaube ich, eine ganz gute Lösung.
Die GEMA und YouTube haben sich geeinigt. Und alles, was ihr zum YouTube-GEMA-Deal wissen müsst, haben wir natürlich auch nochmal für euch zusammengefasst. Und zwar auf dradiowissen.de. Und das Gespräch mit Michael Gessert haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Dradio Wissen. Redaktionskonferenz.
Also das ist wirklich absurd, denn jedes Mal, wenn man denkt, da kann jetzt eigentlich nichts mehr nachkommen, passiert genau das im amerikanischen Wahlkampf. Es wird noch eine andere Geschichte ausgebuddelt. Diesmal ist es die, dass es neue Vorwürfe gibt gegen Hillary Clinton. Sie soll vorab die Fragen von einem TV-Duell bekommen haben. WikiLeaks hat gestern vertrauliche E-Mails von Parteistrategen veröffentlicht, die das belegen sollen. Markus Pindur ist unser Korrespondent in Washington. Markus, also jede Woche im Endeffekt eine neue Nachricht, die entweder Trump oder Clinton demontieren soll. So hässlich auf so niedrigem Niveau sei noch nie ein amerikanischer Wahlkampf geführt worden. Das hören wir immer wieder. Haben die Leute in den USA nicht mittlerweile einfach mal echt alles voll von dieser Drecksschlacht?
Also die amerikanischen Wahlkämpfe sind in der Tat lang und das wird auch oft beklagt. Das geht jetzt schon seit 18 Monaten so. Wir hatten ja einen langen Vorwahlkampf und dann jetzt auch noch einen langen Hauptwahlkampf. Und viele Leute macht das wirklich nervös, besonders die, die in Swing States leben. Das heißt, die besonders viel mit Wahlwerbung befeuert werden, die sich einen Wahlwerbespot nach dem anderen anschauen müssen. Die sind natürlich größtenteils abgenervt davon und sind teilweise dieses Wahlkampfes müde. Andererseits muss man sagen, dass dieser lange Wahlkampf auch dazu geführt hat und immer wieder dazu führt, dass die Amerikaner ihre Kandidaten sehr genau kennenlernen. Und 63% aller Amerikaner haben gesagt, dass die neuen, ich sage mal in Anführungsstrichen, Enthüllungen, denn es sind ja keine Enthüllungen, es sind ja keine neuen Fakten auf dem Tisch, über Hillary Clintons E-Mails ihre Entscheidung nicht verändern würden.
Jetzt gibt's ja auch gegen Trump neue Vorwürfe, Steuervorwürfe, das berichtet die New York Times. Wie ist denn dein Eindruck jetzt? Wie ist denn die Situation eine Woche vor der Wahl?
Die New York Times hat herausgefunden, dass diese Steueraffäre Trump so ausschaut, dass Trump damals Anfang der 90er Jahre ein Schlupfloch in Anspruch genommen hat, das eigentlich keines sein sollte und auch einer damaligen Überprüfung des Finanzamtes, die es wohl nicht gegeben hat, auch nicht standgehalten hätte und dann später vom Kongress verboten wurde. wurde und er soll dadurch zig Millionen, mehrere 10 Millionen Dollar gespart haben an Steuern. So richtig ist nicht klar, wie viel, denn Trump weigert sich ja bis heute, seine Steuererklärung zu veröffentlichen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, vermuten jedenfalls viele, dass dann auch herauskommen würde, wie viele hunderte Millionen Dollar er im Geschäft mit russischen Oligarchen verdient hat. Der Fernsehsender ABC hat darüber berichtet, dass dies mehrere hundert Millionen Dollar sein sollen, so zumindest die Aussage eines russisch-amerikanischen Geschäftsmannes.
Aber wie ist es jetzt unterm Strich? Also ich meine, ein Glaubwürdigkeitsproblem haben doch sowohl Trump als auch Clinton, oder?
Trump hat ein tatsächliches Glaubwürdigkeitsproblem. Hillary Clinton hat ein wahrgenommenes Glaubwürdigkeitsproblem.
Wo genau ist denn der Unterschied?
Der Unterschied ist da, dass die Dinge, die gegen Hillary Clinton vorgebracht werden, im Vergleich zu dem, was Donald Trump sich zu Schulden hat kommen lassen, wirklich nicht so groß sind. Ich möchte jetzt auch nochmal auf diese Internetplattform WikiLeaks und ihre Veröffentlichungen kommen. Also da wurde dann gesagt, daraus solle hervorgehen, dass Hillary Clinton vorab informiert worden sein soll über den gesamten Fragenkatalog einer TV-Sendung, einer TV-Debatte. Wenn man das dann mal sich genau anschaut, dann ist es, dass in zwei Fällen Donna Brazil, das ist die, man kann sie Generalsekretärin der Demokratischen Partei nennen, dem jeweils eine Frage an Clintons Wahlkampfdirektor Podesta weitergeleitet haben soll, die auf einer CNN-Veranstaltung dann zur Sprache gekommen sei. Und man muss dazu sagen, das ist nun, sag ich mal, immer innerhalb der Kommunikation einer demokratischen Politikerin mit einem demokratischen Wahlkampfmanager relativ normal. Es wirft ein Licht und ein kritisches Licht auch auf die Praxis hier, die hier gängige Praxis eben, Parteigänger der jeweiligen Kandidaten in die Sendungen zu holen und dann sich gegenseitig anschreien zu lassen, das ist, verliert offensichtlich auch an Glaubwürdigkeit.
Markus Pindur ist unser Korrespondent in Washington mit frischen Informationen zu den Präsidentschaftswahlen in den USA. Noch eine Woche, dann werden wir wissen, wer entweder die neue Präsidentin oder der neue Präsident sein wird.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Ganz ehrlich, Pascal, ich stelle es mir sehr angenehm vor. 2 Minuten Flugzeit, oder?
Mhm, ja.
Was meinst du? Ist nicht so schlecht. Kannst du? Wir können unsere Thrombosestrümpfe einfach zu Hause in der Schublade lassen, müssen wir nicht mitnehmen.
Klar.
Im Gegensatz zum Linienflug, da ziehen wir die Thrombosestrümpfe natürlich immer an, denn die sind ja eher lang. Als sehr kurz. Es sei denn, man entscheidet sich für den kürzesten Linienflug der Welt. Haben wir eben schon mal was dazu gehört bei uns hier in den Nachrichten. Pascal, du hast jetzt noch weitere Infos dazu. Es gibt tatsächlich solche Miniflüge. Wo denn? Wo kann ich das machen?
Ja, es gibt mal den kürzesten Linienflug der Welt. Der fliegt zwischen zwei Orkney-Inseln in Schottland, und zwar Westray und Papa Westray, schon der Name genial. Die Fluggesellschaft Logan Air plant da 2 Minuten ein und diese kürzeste Strecke ist wirklich nur 2,7 Kilometer lang. Da fliegt man dann also wirklich diese 2 Minuten, wenn man nicht sogar Rückenwind sogar hat, dann nur 47 Sekunden. Meldet das Guinness Buch der Rekorde. Und noch einen Rekord gibt's obendrauf, deshalb sprechen wir heute darüber. Die 1 millionste Passagierin war jetzt unterwegs dort. Das war die Bankerin Anne Randall, da gab es dann noch einen Blumenstrauß für sie obendrauf.
Und eine Pulle Sekt ganz bestimmt. Haben wir sowas eigentlich auch in Deutschland, so Mini-Flugstrecken?
Ja, so klein nun nicht. Unsere Kollegin Sandra, die war ja schon vorhin ganz aufgeregt und hat erzählt, sie war mal zwischen Baltrum und Langeoog unterwegs. Das ging dann aber schon über 8 lange Minuten. Und das ist auch die Flugzeit einer weiteren kuriosen Verbindung ab morgen. Da startet dann nämlich in Altenrhein im schweizerischen St. Gallen ein Flugzeug zum deutschen Friedrichshafen am Bodensee. Morgens und abends jeweils diese Verbindung. Das plant zumindest die People's Vienna Line. Das ist eine Fluggesellschaft aus Österreich. Die will dazu einen 50-Sis-Jet mieten. Nach der Landung geht's dann aber weiter nach Köln. Also das ist dann doch so die längere Verbindung. Sonst wäre das schon sehr kurios und würde wahrscheinlich kein Geld bringen. Auch die Verbindungen in Schottland, die sind ja nicht nur so von Insel zu Insel, sondern die reihen auch immer mehrere Inseln, wie so Perlen auf einer Kette aneinander.
Miniflüge in Schottland und in Deutschland. Ich finde, das ist das ultimative Angeber, aber auch ein bisschen unnütze Wissen. Da kann man immer so angeben auf Partys mit, oder?
Total,
also
ja.
Ich würde es wahrscheinlich machen. Also merkt euch die Station Friedrichshafen, Papa Westray. Und der andere war Papa Westray und der erste war einfach nur Westray. Ne? Also merken.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Vielleicht habt ihr das auch schon gesehen in den letzten Tagen bei Facebook. Es gibt immer wieder Menschen, die sich auf einmal in Standing Rock in North Dakota in den USA aufhalten. Die checken da so ein über Facebook. Um das noch ein bisschen zu präzisieren, sie checken ein im Ort Cannonball. Das liegt mitten im Nirgendwo, also ungefähr in der Mitte der USA und da eher noch ein Stückchen hoch, also Richtung Norden. An der Grenze zu Kanada, da liegt North Dakota und darunter Süd Dakota. Und zwischen diesen beiden, da verläuft ein Reservat, ein heiliges Gebiet für die Sioux dort. Und genau dort soll eine Ölpipeline entlang gebaut werden. Es hilft sicherlich vor Ort zu demonstrieren, aber was soll's bringen, auf Facebook dort einzuchecken, auch wenn das immerhin bald 1,5 Millionen Menschen gemacht haben. Pascal Fischer, du hast dir das mal genauer angesehen für uns. Also was genau ist da jetzt los?
Da ist verdammt viel los. Erstmal demonstrieren da echte Menschen vor Ort. Die campen da, die ziehen da rum. Es gab sogar schon Krawalle. Die Polizei hat Reizgas und Gummigeschosse eingesetzt und Leute filmen sich.
Hat eher mehr Windgeräusche, aber es redet eine
ja,
Frau, ne?
Ja, das ist Shailene Woodley, die ist Schauspielerin. Die hat sich da gefilmt. Eben viel Wind, ist ja ganz flaches Land da. Und die wurde eben festgenommen, als sie auch unterwegs war. Und das tun halt viele. Da ist so richtig alternativer Medienkram über Facebook, über YouTube und so weiter am Start.
Okay, es ist also mehr als so ein Internet-Hoax. Woher kommt das?
Ja, es hat ein Gerücht gegeben. Die Polizeibehörde von Morton County, also dieser Grafschaft vor Ort, die soll auf Facebook geschaut haben, wer überhaupt da sich rumtreibt und dann gezielt Leute aufgegriffen haben. Facebook hat ja dieses Check-in-Feature, hast du ja gerade schon gesagt. Du zeigst, dass du an einem Ort bist, ohne dass es jetzt per GPS wirklich gecheckt wird. Naja, das hat sich jetzt rumgesprochen, was da alles abgeht. Dann wollten plötzlich alle mal die Polizei mit so einem Datenwust verwirren und sagen, ach, hallo, ich bin auch da, musste mich auch erstmal abchecken. Und jetzt gibt's virtuelle Besucher aus der ganzen Welt.
Stimmt das denn jetzt mit der Polizei?
Ja, das weiß man nicht. Das Morton County Sheriff's Department sagt, sowas machen wir nicht. Das ist letztlich auch schon fast egal zu diesem Zeitpunkt. Gerade unter dem Post des Sheriff Departments sieht man schon wieder gut diesen virtuellen Protest. Hashtag Standing with Standing Rock posten da zig Leute drunter. Das Thema hat die Fernsehnachrichten in den USA erreicht und natürlich die Medien weltweit uns ja auch. Und das ist wichtig, denn es ist ein sehr ungleicher Kampf, der da abläuft.
Okay, ungleich, weil wer kämpft da genau gegen wen?
Naja, auf der einen Seite die Firma Energy Transfer Partners, die will eine Pipeline durch 4 Bundesstaaten legen, eine Ölpipeline für insgesamt 3,7 Milliarden Dollar. 1900 Kilometer ist diese Pipeline lang und die sei wichtig, sagen die Befürworter, um Öl von North Dakota bis nach Chicago zu transportieren. 500.000 Barrel täglich, das würde Energiesicherheit und Energieunabhängigkeit der USA bedeuten, so ein kleines Stück mehr. 12.000 neue Jobs soll das schaffen. Außerdem gehe diese Pipeline auch um das Reservat herum.
Und was ist dann das Anliegen der Indianer? Also worüber beschweren die sich, wogegen haben die was?
Naja, die sagen halt, trotzdem ist potenziell unser Trinkwasser in Gefahr und auch das Trinkwasser von 17 Millionen Menschen, wenn irgendwann was ausläuft. Gerade die Sioux schöpfen ihr Trinkwasser aus dem Missouri River vor Ort. Und Dean DePuntis, der Anwalt des Standing Rock Stammes, der hat gesagt, das sei alles das Land der Urahnen. Das sei jetzt so eine Pipeline zu bauen, als lege man eine Pipeline durch den Soldatenfriedhof in Arlington.
Müsste doch eigentlich aber auch in den USA hörbar sein. Also die sind ja sensibilisiert eigentlich, gerade für die Anliegen von Minderheiten, besonders eben auch bei Indianern.
Tja, wohl doch nicht so sehr. Ne? Die große Politik hört da irgendwie nicht ganz hin. Es gab einen gerichtlichen Baustopp, der wurde dann vom obersten zuständigen Gericht wieder aufgehoben. Obama, der hält nicht so recht zu den Indianern. Hillary Clinton und Donald Trump, die schweigen. Klar, das sind halt nur im engeren Sinne 8000 Indianer, um die es da geht. Eine vergessene Minderheit im Grunde.
Alles also eine gewiefte Medienstrategie, minimaler Aufwand, maximale Durchschlagkraft?
Ja, ich glaube eher nicht. Auf den Facebook-Seiten, da wird sehr medienkritisch diskutiert. Einige möchten gar nicht mit den offiziellen Massenmedien reden. Die würden alles verdrehen. Man solle auf die eigenen Medienkanäle vertrauen. Und da zeigt man dann sowas, das ist vor ein paar Stunden gedreht worden erst. Heilige Tänze der Indianer, die man eigentlich sonst gar nicht filmen würde, stellt man jetzt aber doch online, um so ein bisschen Nachdruck zu verleihen dem ganzen Anliegen. Und dann sind natürlich auch Stars dabei, die durch sowas angelockt werden. Chris Hemsworth mit einem Statement auf Instagram. Leonardo DiCaprio hat sich angemeldet. Bürgerrechtler Jesse Jackson hat sogar vorbeigeschaut. Und einige sagen, wegen ihm hat die Polizei dann vor ein paar Tagen die Zelte der Demonstranten nicht einfach plattgewalzt. Und jetzt hat angeblich sogar ein anonymer Spender auch noch eine Kaution gezahlt für inhaftierte Demonstranten, und zwar 2,5 Millionen Dollar.
Eine virtuelle und auch eine reale Story. Minderheit gegen Polizei, Umwelt, Krawalle, wenn eure Freunde in Standing Rock eingecheckt haben, steckt eine Menge dahinter. Pascal hatte die Infos dazu.
Die Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Schimpansen und Bonobos sind zwei verschiedene Arten und ihre Lebensräume sind durch einen großen Fluss getrennt. Eigentlich dürften sie sich also nicht vermischen. Jetzt haben Wissenschaftler aber herausgefunden, im Laufe der Geschichte hatten beide trotzdem Sex miteinander. Die Forscher untersuchten das Erbgut und dabei kam heraus, die Schimpansen trugen knapp 1% Bonobo-DNA in sich. Im Fachmagazin Science schreiben die Wissenschaftler, dass diese Paarung stattgefunden haben muss in der Zeitspanne zwischen 550.000 und 200.000 Jahren und dann wohl nochmal vor 150.000 Jahren. Schimpansen und Bonobos haben die gleiche Abstammung. Vor rund 1,5 Millionen Jahren haben sie sich aber in zwei verschiedene Arten entwickelt. In Gefangenschaft ist es übrigens schon mehrfach vorgekommen, dass sie sich gepaart haben. In freier Wildbahn war diese Erkenntnis aber eine Überraschung, weil ihre Siedlungsgebiete in Westafrika durch den großen Fluss Kongo getrennt sind und beide können nicht schwimmen. In Hawaii sind Wissenschaft und Religion aufeinander geprallt und es sieht so aus, als würde die Wissenschaft verlieren. Es geht um die Pläne für eines der größten Teleskope der Welt, das 30-Meter-Teleskop. Es soll eigentlich auf dem Vulkan Mauna Kea gebaut werden. Gegner des Projekts sagen aber, der Vulkan sei ein heiliger Ort. Jetzt hat die Leitung des Projekts mitgeteilt, dass man sich einen alternativen Standort überlegt hat, die Kanareninsel La Palma. Noch könnte es aber klappen mit Hawaii. Zu den Bauplänen finden gerade Anhörungen vor dem hawaiianischen Landwirtschaftsministerium statt. Letztes Jahr hatte ein Gericht die Baugenehmigung kassiert. Die Richter entschieden, dass die nicht hätte erteilt werden dürfen, ohne die Einwände der Bewohner anzuhören. Für Wissenschaftler ist Mauna Kea auf Hawaii einer der besten Plätze der Welt, um weit ins All zu gucken. Spinat weckt Superkräfte, wissen wir seit Popeye. Spinat hat aber noch mehr drauf. Wie Forscher vom MIT in Cambridge im Fachjournal Nature Materials schreiben, wollen sie ihn einsetzen, um Sprengstoff im Boden zu finden, etwa von Landminen. Das Prinzip sieht so aus, ist im Untergrund eine Landmine, sickern aus ihr mit der Zeit Sprengstoffreste wie explosive Nitroaromate. Die nimmt Spinat mit dem Bodenwasser über seine Wurzeln auf. In die Blätter des Spinats haben die US-Forscher besondere Nanopartikel eingeschleust. Es sind winzige Kohlenstoffröhrchen. Kommen die in den Blättern mit Sprengstoffresten in Kontakt, senden sie ein Fluoreszenzsignal aus. Das kann eine Infrarotkamera in 1 Meter Entfernung empfangen. Die Forscher sagen, dass sie so genau die Stelle finden können, wo der Sprengstoff herkommt. Wie die Spinatpflanzen auf das Minenfeld kommen sollen, sagen die Wissenschaftler nicht. Denkbar wären aber Drohnen, die Samen abwerfen.
Die Radio Wissen. Eine Immobilie erben. Och Gott, ja, ne? Warum nicht? Ist ja eigentlich ganz schön, hat man was Eigenes. Kommt natürlich drauf an, in was für einem Zustand dieses Haus ist. Also jetzt mal rein theoretisch, wer will schon eine olle Schrottimmobilie haben? Niemand natürlich. Es sei denn, man erbt es. Und zwar als Bundesland. Das passiert regelmäßig. Rund 10.000 Häuser gehören inzwischen dem Staat. Jetzt könnte man ja sagen, coole Sache. Der Wohnraum ist ohnehin knapp. Dann haben wir doch alle was davon. Jörg Brunsmann, unser D-Radio-Wissen-Wirtschaftsexperte. Ist das so?
Nee, Leider nein. Also im Gegenteil, die Behörden, die ärgern sich sogar eher, wenn sie so eine Schrottimmobilie bekommen. Die müssen die ja auch irgendwie darauf aufpassen. Die Hütte darf nicht zusammenfallen, wäre gefährlich. Und meistens lassen sich diese Immobilien auch gar nicht so leicht wieder verkaufen.
Deswegen auch Schrottimmobilie, weil sie keiner haben will?
Genau, der Staat ist meist der einzige Besitzer, der überhaupt noch einspringt. Der bekommt die Wohnungen oder Häuser sozusagen als Zwangserbe, wenn es entweder keinen Erben gibt. Das kommt immer öfter vor. Deutschland wird immer älter. Manche Menschen haben einfach keinen Erben, haben auch vergessen oder was auch immer, das an jemand anders weiterzugeben. Ich könnte es ja der Kirche vermachen. Ja, oder wenn eben die Erben dankend abgewunken haben. Das ist wahrscheinlich noch der häufigere Fall hier. Das heißt, die Immobilie ist zum Beispiel hoch verschuldet, in einem schlechten Zustand. Ja, was willst du dann mit so einer Kiste?
Was sind das denn für Immobilien, die dem Staat so zufallen? Also sind es Häuser, sind es Wohnungen?
Größtenteils offenbar Häuser, und zwar die meisten davon irgendwo auf dem Land. Also wenn man sich die Statistik anschaut, vor allem das Land Bayern hat viele Immobilien geerbt. Wir reden insgesamt bundesweit über etwa 10.000 Immobilien. Das ist jetzt nicht wirklich viel, wenn du guckst. Wir haben so um die 41 Millionen Privathaushalte in Deutschland. 10.000 fällt da unter 0, irgendwas Prozent. Aber fast zwei Drittel von diesen 10.000 Immobilien, die der Staat hat, die sind in Bayern. Jetzt fragt man sich nur, wie kann das eigentlich sein? Ich meine, München ist in Sachen Wohnungen die teuerste Stadt in Deutschland. Aber eben nur München. In Bayern gibt es ein enormes Gefälle. In München für ein Haus mit Grundstück kannst du locker mal 1,5 Millionen Euro zahlen. Das gleiche Haus, gleich großes Grundstück, irgendwo in Oberfranken. Weniger als 100.000. Sowieso, ich meine, die Immobilienexperten sagen ja auch, wir haben eigentlich nicht zu wenig Wohnraum in Deutschland. Der ist nur falsch verteilt. Alle wollen in die Städte, da fehlt der Wohnraum. Und das macht sich dann eben auch bei diesen zwangsgeerbten Wohnungen und Häusern bemerkbar. Das heißt so, die großen Städte, Hamburg, Berlin, Bremen, die haben das Problem praktisch überhaupt nicht.
Und was machen Länder wie Bayern dann mit solchen Schrottimmobilien?
Ja, meistens haben sie keine Verwendung dafür, das ist ihr Problem. Das heißt, sie versuchen, die Wohnung oder Häuser wieder zu verkaufen. Gut, ich meine, jetzt im Moment, wo zum Beispiel Wohnraum für Flüchtlinge gebraucht wird. Wenn das Ding noch in Ordnung ist, kann gut sein, dass dann die Stadt sagt, okay, die ein oder andere Wohnung, die richten wir uns her. Da ist dann auch die Lage, ob auf dem Land oder wo auch immer, zweitrangig. Aber in der Regel gehen die Immobilien in die Zwangsversteigerung. Das heißt, die werden öffentlich angeboten. Es gibt dann einen Versteigerungstermin beim Amtsgericht. Jeder kann zugreifen. Aber oft finden sich dann eben auch nur ein oder zwei Interessenten, die entsprechend wenig bereit sind zu zahlen. Ist dann besonders ärgerlich für den Staat. Es gibt zwar keine genauen Zahlen, aber oft setzt der Staat bei solchen Sachen zu. Weil ist klar, du hast auf der einen Seite hast du die Kosten. Die Immobilien müssen teilweise über Jahre so weit fit gehalten werden, dass sie eben nicht zusammenfallen. Der Staat ist da auch in der Pflicht, dass zum Beispiel keinem Spaziergänger das Dach auf den Kopf fällt. Andererseits dann eben niedriger Verkaufspreis. Das heißt, da kommt auch nur wenig an Geld wieder rein.
Aber gut doch für die neuen Hausbesitzer. Das klingt ja schon erstmal nach einem Schnäppchen, finde ich.
Ja, klingt nach Schnäppchen. Aber ich meine, Schnäppchen so gesehen kannst du im Moment auch mal machen. Guck mal her, ich habe ein bisschen was mitgebracht an Angeboten.
Ja?
Hier,
okay.
Gucken wir mal Richtung Osten. Ein Haus in Schönewalde in Brandenburg.
Ja?
Klingt ja erstmal nett. Schönewalde, netter Ort vielleicht, ich kenne ihn nicht, aber 88 Quadratmeter, 600 Quadratmeter Grundstück, kannst dich richtig drauf austoben, soll kosten, halte ich fest, 10.000 Euro.
Och. Ja. Das ist ja völlig okay, ja.
Ein bisschen genauer, du guckst auf den Bildern, siehst schon, das Dach ist undicht, die Fassade sieht ziemlich mies aus. Und das ist jetzt ein Haus, wo die Besitzer noch nicht aufgegeben haben, wo die eben noch versuchen, das zu verkaufen. Bei den Schrottimmobilien, die dem Staat gehören, da kann es eben sein, das ist so, das sind Wohnungen, Häuser, die eben aufgegeben wurden, wo die Besitzer sagen, nee, da treten wir das Erbe gar nicht an, wo der Zustand noch schlechter ist. Klar, kann die ein oder andere Ausnahme geben, aber eben die Regel ist was anderes. Das Ganze dann auch noch in Gegenden, wo du nicht tot im Zaum hängen willst. Deswegen, sich das als Schnäppchen und als cool zurechtzulegen, gehört eine Menge Optimismus dazu.
Und dann eben auch nochmal zusätzliches Geld, was man irgendwie reinstecken muss,
ne? Davon
um das Dach wieder in Stand zu setzen und so weiter und so fort. Also in Zeiten der allgemeinen Wohnungsknappheit erben die Bundesländer immer mehr sogenannte Schrottimmobilien. Rund 10.000 Häuser und Wohnungen sind inzwischen in Staatsbesitz. Was das bedeutet, Infos dazu hatte Jörg Brunsmann für uns.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Präsident François Hollande hat am Wochenende ja gesagt, er würde keinen weiteren Dschungel mehr dulden in Frankreich. Und damit meint er eben illegale Flüchtlingslager wie die von Calais. Das ist mittlerweile fast geräumt. Illegale Flüchtlingscamps gibt es in Frankreich weiterhin, zum Beispiel in Paris. Rund 2.500 Menschen leben da seit 2 Monaten in der Nähe einer U-Bahn-Station in Zelten. Gestern sollte dieses Lager aufgelöst werden mit Hilfe der Polizei und Baggern. Jürgen König ist unser Korrespondent in Paris. Jürgen, ist das Lager tatsächlich ganz weg oder stehen noch Zelte?
Nein, nein, das Lager wurde nicht geräumt. Es stehen immer noch hunderte von Zelten da. Es lagern also an die 2000 Menschen an der Place Stalingrad, wie es heißt, und entlang des Kanals Saint-Martin. Beides liegt im nördlichen Paris, dicht am Autobahnring Peripherique. Man bereitet die Räumung vor, heißt es hier, hat gestern schon angefangen zu kontrollieren, hat auch wirklich erste Zelte und Matratzen weggeräumt. Aber an der grundsätzlichen Situation dieses, wie hier schon manche Leute sagen, dieses Dschungels von Paris, hat sich noch nicht so viel geändert.
Kann man das denn wirklich vergleichen mit dem Dschungel von Calais beispielsweise? Also ich meine, 2500 hast du ungefähr gesagt, sind jetzt da. Das ist ja schon erheblich weniger als die Menschen, die in Calais gewesen sind.
Das sind weniger, aber es ist eine sehr schnell und völlig wild gewachsene Zeltstadt hier in Paris. Also, wie soll ich sagen, ohne eine ordnende Hand dahinter. Anders als in Calais gibt es hier in Paris keine Toiletten, keine Küchen, keine Duschen. Entsprechend kann man sich das Leben dort vorstellen. Jeder schaut, dass er sein Zelt irgendwie halbwegs geschützt aufstellen kann. Man sieht, ich war gestern dort, man sieht viele Campingkocher mit Gaskartuschen. Dazwischen liegen dann Rucksäcke, Kühltaschen, Decken, Tüten mit Kleidung, mit Lebensmitteln. Die wenigen öffentlichen Toiletten, die es gibt, sind natürlich dauerbesetzt und schnell auch ziemlich dreckig gewesen. Also werden die Bars und die Bistros und die Cafés aufgesucht. Dort gibt es auch wirklich großzügige Wirte, die das auch zulassen. Aber es gibt natürlich auch solche, die das nicht zulassen. Und dann stellen sich die Männer, und die meisten Flüchtlinge hier sind Männer, stellen sich an die Bäume, hocken sich ans Ufer des Kanals Saint-Martin. Und das sind natürlich dann sehr schnell auch wirklich unhaltbare Zustände, die da entstehen. Ich habe gestern auch eine große Hilfsbereitschaft erlebt. Es gibt zum Beispiel Bäckereien, die kostenlose Brote verteilen. Es gibt auch Privatleute, die mit Wasser und Tee herumgehen. Offene Anfeindungen der Flüchtlinge habe ich nicht erlebt, auch nicht nennenswert davon reden hören. Vielleicht gibt es die trotzdem. Auf jeden Fall sind diese Zustände natürlich, ja, fürchterlich.
Für beide Seiten, für die Flüchtlinge und für die Anwohner. Was ist denn jetzt eigentlich die Alternative? Wo sollen die Menschen denn hin, wenn es diese Zeltstadt nicht mehr geben soll?
Ja, wer diese Frage doch nur beantworten könnte. Also der Präsident François Hollande hat am Wochenende gesagt, man werde keine weiteren Dschungel in Frankreich dulden. Er hat auch dieses Wort genommen. Er hat aber auch gesagt, in Aufnahmezentren würden nur Asylberechtigte aufgenommen. Also kontrollieren die Behörden jetzt, wer könnte Anspruch auf Asyl haben. Dass es bei weitem nicht genug Unterkünfte für die mehr als 2000 Flüchtlinge hier in Paris gibt, das beklagt die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo immer wieder. Die Stadt selber wird ein Lager für 400 Menschen eröffnen. Für den Rest aber heißt es, müsse der Staat sorgen. Doch da ist eine Lösung nicht in Sicht.
Du hast eben schon gesagt, es sind überwiegend Männer, die dort in dieser Zeltstadt sind. Woher kommen die denn jetzt eigentlich?
Also der Eindruck drängt sich natürlich auf, dass sie aus Calais gekommen sind. Weil kaum war das Lager in Calais geräumt, waren hier plötzlich 2000 Menschen in Paris. Der Präsident wie auch die Behörden sagen, das hätte damit gar nichts zu tun. Der Druck auf Europa sei einfach sehr groß. Es kämen immer wieder neue Flüchtlinge und eben deswegen sei es auch jetzt so gewesen, dass nun plötzlich eben diese hohe Zahl von Flüchtlingen hier zu verzeichnen sei. Man verweist auch darauf, dass es eben, wie schon gesagt, immer schon hier Flüchtlinge gegeben hätte. Aber mit Calais heißt es, habe das nichts zu tun. Ich zweifle diese Äußerung durchaus an, denn ich kann mir einfach nicht vorstellen, wo die plötzlich alle herkommen sollen. Und es ist einfach sehr naheliegend, dass die aus Calais hierher gekommen sind. Von Calais nach Paris sind es ungefähr 220 Kilometer. Das ist keine unüberwindbare Strecke für Flüchtlinge, die hier einfach ihr Glück suchen und versuchen, irgendwo vielleicht auch Bekannte haben, wo sie unterkommen können.
Wie sieht es denn überhaupt im Moment in Calais aus? Also ist der Dschungel da komplett geräumt oder sind da nach wie vor Flüchtlinge?
Der Dschungel von Calais ist offiziell geräumt. Ich würde sagen, er ist weitgehend geräumt. Die Reste der Hütten, der Blechhütten, der Zelte sind inzwischen auch abtransportiert worden. Das Lager ist also in etwa leer, aber eben nur in etwa. Es stehen noch sehr viele Wohnwagen dort und man hat auch einige wenige religiöse Stätten, also eine Moschee zum Beispiel, auch eine Kirche, Gebäude, die Flüchtlinge im Verlauf der Jahre errichtet und ausgebaut haben, die hat man ausdrücklich stehen lassen. So heißt es auch aus dem Innenministerium, aus Respekt vor diesem religiösen Ort. Die misstrauischen Einwohner von Calais haben das natürlich sofort als Zeichen dafür gedeutet, dass das Lager eben doch nicht ganz verschwinden wird. Im Moment sieht man nur sehr wenige Flüchtlinge in Calais, aber es gibt sie noch, wenngleich das Lager auch wirklich leer ist. Man sieht also jetzt wieder diese Strandlandschaft, auch die Kiefern, die sich da entlang der Kanalküste entlangziehen. Es ist also, man sieht schon, der Dschungel von Calais ist verschwunden.
Ein Zeltlager in Paris von Flüchtlingen sollte gestern aufgelöst worden. Wie wir gerade erfahren haben von unserem Korrespondenten Jürgen König in Paris, gibt es dieses Zeltlager aber immer noch. 2.500 Flüchtlinge wohnen dort schon seit mittlerweile 2 Monaten. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Redaktionskonferenz ist erstmal vorbei für heute. Pascal und ich sind aber wieder für euch da, und zwar morgen ab 18.15 Uhr, 17:45 hier in die Radio Wissen. Wir wünschen euch einen feinen, einen prima, einen sensationellen Abend. Möchtest du noch etwas hinzufügen, Pascal?
Ein wundervolles Tschüss.
Tschüss. Mein Name ist Sonja Meschkat. Bis bald.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18.15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.